Im letzten Jahr ist die Comiczeichnerin und Autorin Birgit Weihe mit dem Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin ausgezeichnet worden. Im letzten Jahr ist auch ihre Graphic Novel Rude Girl im Avant Verlag erschienen. Inspiration dafür war das Leben der US-amerikanischen Germanistin Priscilla Lane. Birgit Weihe hatte Priscilla Lane bei ihrer Arbeit für den Berliner Tagesspiegel kennengelernt. Rude Girl wurde jetzt als erster Comic überhaupt für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert. Morgen werden die Preisträgerinnen und Preisträger bei der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Ich habe vorhin mit Birgit Weihe gesprochen und habe sie zuerst nach dieser Nominierung gefragt. Schon eine große Ehre, diese Nominierung, oder?
Ja, es ist unglaublich. Ich kann das nach wie vor nicht fassen. Ich denke immer, ich wach auf und das habe ich alles nur geträumt.
Und was machen Sie, falls Ihnen der Sachbuchpreis dann zugesprochen wird?
Ja, das irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Ich denke eher, dass das der erste Fuß in der Tür ist für das Comic, dass es überhaupt erstmal nominiert wird. Und wenn dann alle diesen Schock verkraftet haben, dann irgendwann mal. Was ich dann mache, wenn es tatsächlich so wäre, weiß ich nicht.
Okay, vielleicht einen Sekt aufmachen oder erstmal auf die Couch legen. Kommen wir mal zu Rude Girl. Die Hauptfigur heißt Crystal. Wir lernen sie schon als Baby kennen, können ihr Leben dann bis ins Erwachsenenalter verfolgen. Wir erleben Crystal, wenn man so möchte, im Buch sogar als Kommentatorin dieser Geschichte über ihr Leben. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen nachher. Aber das Vorbild war Priscilla Lane, eine US-amerikanische Germanistikprofessorin, an deren Leben ich persönlich ziemlich vieles sehr faszinierend finde. Wir waren bei Ihnen? Was hat Sie an Priscilla Lane gepackt?
Mich hat vor allen Dingen fasziniert, dass sie in keine der Schubladen der gängigen passt und auch in keines der Stereotype so richtig, weil sie eben wirklich nirgendwo das erfüllt, was wir uns so gemeinhin vorstellen. Als ich sie eben gefragt habe, warum sie Germanistik studiert hat, meinte sie ja wegen Indiana Jones. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht erwartet. Und dass sie Skinhead war und dass sie gleichzeitig ein Fan von Kafka und Brecht ist und dass sie in der Schule weder bei den schwarzen noch weißen Kindern mitspielen durfte, weil sie immer nicht gepasst hat. Den einen war sie zu weiß, den anderen zu arm. Und dieses Kaleidoskop an Identitäten und Nichtzugehörigkeiten, das fand ich sehr, sehr faszinierend.
Ja. Ein Kaleidoskop, zu dem ja auch gehört, dass sie sich durchgebissen, durchgekämpft hat, Uni-Professorin geworden ist, gegen alle Einwände von außen, die sie immer wieder erleben musste, oder?
Genau, also sie ist extrem stark trotz allem und vor allen Dingen wirklich auch extrem intelligent. Und das war nötig, wenn man gerade in den USA durch das Bildungssystem kommen will, wenn man kein Geld hat. Und sie hat es tatsächlich geschafft, wirklich durch Stipendien den Bildungsweg komplett freizukämpfen. Und eben hat in Berkeley promoviert und ist jetzt Professorin in North Carolina in Chapel Hill an der Uni. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Mhm.
Nun ist ja Ihr Buch Rude Girl weitestgehend fiktiv. Also Szenen, Figuren, Namen sind erfunden, das schreiben Sie auch im Nachwort. Aber Priscilla Lane war letztlich das Vorbild. Warum diese Fiktionalisierung für das Buch?
Weil zu Beginn Priscilla Lane tatsächlich nicht wollte, dass sie genannt wird. Und das hat sich aber dann im Laufe dieser 3 Jahre, die ich an dem Buch gearbeitet habe, verändert, weil sie gemerkt hat, das hat sich schon rumgesprochen in Kreisen und letztendlich war dann immer allen klar, das bist doch du. Und dann meinte sie, bevor das jetzt dann immer nur so ein komisches hintenrum und man weiß es nicht, hat sie sich dann ganz gegen Ende des Buches entschieden, dass sie doch genannt werden möchte. Also das war, ich hatte sie gefragt, ich würde mich gern bei dir bedanken, aber ich kann es eben bei der fiktiven Figur tun oder bei der realen. Dann meinte sie, ach, dann lass, was soll dieses Geheimniskrämerei? Und gleichzeitig ist es auch zu ihrem Schutz, diese Fiktionalisierung, weil es eben ja tatsächlich auch um strafrechtliche relevante Dinge geht, wie diesen Missbrauch. Und das schützt sie, weil in den USA kann man relativ schnell verklagt werden. Und durch diese Fiktionalisierung ist sie eben auch geschützt.
Ja. In ihrer Graphic Novel fällt ein Begriff, den ich noch gar nicht kannte, Oreo. Also so wird Crystal, die Figur, von Mitschülerinnen und Mitschülern genannt, von Kommilitoninnen. Was ist mit dem Begriff gemeint?
Eben, dass sie für gerade ihre afroamerikanischen Mitschülerinnen nicht passt, weil sie eben karibischer Abstammung ist und damit nicht in das, also sie spricht anders, sie hört andere Musik, anderes Essen und deswegen nennen sie sie Oreo, das heißt, sie ist eigentlich nur außen schwarz von der Hautfarbe her, aber innen weiß, so haben die anderen sie wahrgenommen. Und Priscilla wollte eigentlich auch, dass das Buch so heißt, Oreo, weil das eben ein Schimpfwort war oder eine Zuschreibung, die sie ihr ganzes Kinder- und Jugendleben begleitet hat. Aber das ging nicht, weil es schon einen Roman von Fran Ross gibt, der genauso heißt. Und dann meinte der Verleger, Oreo kann sich jeder merken, nicht den Autor oder die Autorin, deswegen würde es dann zu Verwechslungen kommen.
Und der Vorwurf ist eigentlich, dass sie ihre Hautfarbe verleugnet, ihre Kultur damit auch verleugnet.
Genau, was aber ja ein Witz ist, weil es ist eben nicht ihre Kultur gewesen. Sie kommt eben aus einem anderen Kontext. Es gibt eben verschiedene Identitäten auch bei People of Color.
Ich finde, das Spannende an Root Girl ist auch unter anderem, dass sie sich selbst im Schreiben und Zeichnen immer wieder befragen und man diese Selbstbefragung sozusagen nachvollziehen kann. Ne? Da geht es zum Beispiel darum, mit welchen Farben zwischen weißen und schwarzen Figuren unterschieden werden kann oder sollte oder müsste. Und da das Buch ja auch im Austausch mit Priscilla Lane entstanden ist, jetzt meine Frage, was hat sie Ihnen dazu geraten? Also was haben Sie quasi von ihr gelernt?
Ja, ich dachte, dass ich super schlau bin und verzichte ganz auf Hautfarben, so nach dem Motto, wir sind alle Menschen und Hautfarbe spielt keine Rolle. Und da hat sie natürlich gelacht und meinte, das kannst du als weiße Person sagen, weil es für dich so ist. Hautfarbe spielt für dich keine Rolle, weil du eben keine Rassismuserfahrung machst mit deiner Hautfarbe. Und sie meinte, für sie und alle anderen POC, schwarze Personen, es ist extrem, wie sehr Hautfarbe alles ausmacht. Und deswegen meinte sie, sei es wahnsinnig wichtig, dass die Personen auch eben die Hautfarbe ganz sichtbar im Comic gezeigt werden.
Also Sie haben quasi eine andere Sensibilität gelernt?
Auf jeden Fall. Und auch mich selber zu hinterfragen und ganz klar auch zu sehen, aus welchem Kontext komme ich, welche Erfahrungen habe ich gemacht und welche Erfahrungen eben nicht gemacht. Und das hat für mich auch nochmal die ganze Debatte um kulturelle Aneignung in ein ganz anderes Licht gerückt, weil es macht natürlich Sinn, wenn Leute sprechen, die Erfahrungen gemacht haben, die andere nicht gemacht haben. Und dazu zähle ich eindeutig auch.
Diesen Vorwurf der kulturellen Aneignung, der wurde auch Ihnen schon gemacht und ich finde das toll, dass Sie das in dem Buch thematisieren. Da ging es um eines Ihrer früheren Bücher über das Leben von mosambikanischen Vertragsarbeitern in der DDR. Und im Buch machen Sie deutlich, dass Ihnen vorgeworfen wurde, kulturelle Aneignung betrieben zu haben. Und Sie machen in dem Buch deutlich, dass Sie zuerst beleidigt waren von diesem Vorwurf. Wie sehen Sie das heute?
Ich bin eigentlich ganz froh eben, dass ich durch dieses Buch mit Priscilla Lane, ja, einen Schritt weiter, das klingt so, als ob ich jetzt irgendwie wahnsinnig woanders bin, aber ich habe mich selber einfach nochmal anders betrachten können und ich kann diesen Vorwurf verstehen, aber ich habe für mich auch den Schluss gezogen, dass es keinen Sinn hat, wenn wir nur noch Geschichten erzählen, die wirklich direkt mit uns zusammenhängen, dann sind wir ja unglaublich limitiert. Aber ich finde es schon gut, wirklich immer wieder den Kontext zu reflektieren und zu überlegen, wer erzählt, wie erzählt, was erzählt wird und das ruhig auch mal dann sein zu lassen oder eben sich genau zu erkundigen, genau zu recherchieren, wie kann ich das erzählen.
Oder Birgit Weihe auch noch eine Möglichkeit, mit wem man gemeinsam erzählt. Weil das ist ja auch das Tolle an Ihrem Buch, dass es immer wieder Einschübe gibt. Ja, das sind dann so Kommentare von Crystal oder Schrägstrich, vielleicht auch Priscilla Lane, Kommentare zu dem, was bislang im Buch zu lesen war und zu sehen war. Und dadurch entsteht ja wie sowas wie ein gemeinsames Erzählen, oder?
Ja und nein. Also es ist schon so, dass ich mir die Struktur überlegt habe und Priscilla auch an einem bestimmten Punkt gesagt hat, ich möchte nicht, dass ich alles entscheiden muss. Die Entscheidung triffst du. Ich kann dir Kommentare zu bestimmten Fragen geben, aber es ist dein Buch. Also das war ihr wichtig, dass es nicht unser Buch ist, sondern dass sie einfach in bestimmten Momenten eben Kommentare geben kann, wenn ich sie danach frage.
Aber durch diese Kommentare verändert sich ja auch etwas im Buch, also durch diese Einschübe. Zum Beispiel die Hautfarbe, ne? Am Anfang alle weiß, dann in unterschiedlichen Farben.
Auf jeden Fall, das war eben auch, als sie gesagt hat, sie ist dazu bereit, das zu machen, weil das meine Idee war, da war ich wahnsinnig froh, weil ich fast ein Jahr gebraucht habe, um eine Erzählhaltung zu finden für dieses Buch, weil ich eben dachte, ich kann das nicht aus der Ich-Perspektive erzählen oder ich kann nicht auktorial erzählen, ich habe keine Stimme für ihre Geschichte. Und das dann aber eben zu erfinden mit ihr immer, die sagt, haha, das ist jetzt dein Blick als weiße Person auf meine Geschichte, das hat mich frei gemacht.
Ja. Ich finde, gerade durch dieses, so nenne ich das jetzt mal, kooperative Erzählen, ne, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also können Sie ganz viel thematisieren. Rassismus, Diskriminierung, kulturelle Aneignung, haben wir schon drüber gesprochen. Auch die Situation der Afrodeutschen, also der Menschen in Deutschland, taucht ja auf, oder in Großbritannien. Dadurch ergeben sich für Sie ganz viele Möglichkeiten. So hatte ich dieses kooperative Erzählen verstanden.
Genau, also es hat mich tatsächlich frei gemacht, auch Fehler zu machen, weil dann gibt es eben das Korrektiv, die sagt ja, dass nein, so ist es, es ist anders, für mich zumindest. Und dann kann ich wieder sagen, ah, verstehe, jetzt habe ich wieder was dazugelernt, gut, dann gehen wir wieder einen Schritt weiter. Also für mich war es wirklich ein großer, großer Glücksgriff oder Glücksfall, dass Priscilla sich bereit erklärt hat, mitzumachen.
Ich finde, Sie gehen in dem Buch auch in Schmerzbereiche hinein. Da geht es ja zum einen um so ein wirklich brutales Mobbing in der Schule oder auch an der Universität. Und es geht auch um die Missbrauchsgeschichte. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Crystal, die Figur, erlebt sexuellen Missbrauch durch einen Cousin. Haben Sie mal überlegt, das draußen zu lassen?
Ich wollte es eigentlich sogar draußen lassen. Und das war Priscilla, die meinte, ihr wäre es wichtig, dass es drin ist. Weil sie meinte, hätte sie als Jugendliche, als Kind ein Buch gehabt, wo zu sehen ist, dass es auch anderen passiert, was aber gleichzeitig nicht voyeuristisch ist. Aber zu sehen, dass es passiert, dass sie nicht alleine ist, dass es kein Tabu ist, worüber niemand spricht, meinte sie, das wäre ihr so wichtig gewesen. Und sie wäre froh, wenn es eben anderen Kindern und Jugendlichen eben auch die Möglichkeit geben würde, okay, das findet statt, da kann man sich wehren, das betrifft auch andere, ich bin nicht alleine.
Und
deswegen
ist
dieses Kapitel dann doch auch in das Buch gekommen.
Ja. Zum Schluss noch die Frage, bei diesem Buch war es wahrscheinlich sehr speziell, aber wie Sie ganz grundsätzlich in Ihrer Arbeit vorgehen bei der Entwicklung eines solchen Buches, also erst so eine Art Storyline, dann die Texte, dann die Bilder oder umgekehrt oder komplett anders?
Also dadurch, dass ich ja auch Geschichte und Literatur studiert habe und meinen Magister gemacht habe, komme ich eigentlich hauptsächlich erstmal aus der Recherche. Also ich recherchiere sehr, sehr viel zum Thema nach rechts, links, oben und unten. Und dann irgendwann fange ich an, tatsächlich den Text zu schreiben, der dann eher wie ein Gedicht ist, weil es schon immer auf einzelne Bilder zielt. Und wenn ich das habe, dann kommen die Bilder dazu. Die sind sozusagen bei mir tatsächlich am Schluss.
Und an dem Band, Root Girl, haben Sie 3 Jahre gearbeitet?
Genau.
Ungewöhnlich lang für Sie oder normal?
Dadurch, dass ich länger gebraucht habe, mir diese Erzählhaltung zu erschließen, ein bisschen länger als sonst, aber so 2,5 Jahre brauche ich schon. Ich bin nicht die Schnellste.
Okay. Wollen Sie uns verraten, woran Sie jetzt gerade arbeiten?
Jetzt arbeite ich an einem Buch über 2 Frauen, die unterschiedliche Erfahrungen mit Diktatur gemacht haben. Einmal Ellen Marx, die als 19-Jährige aus Berlin nach Buenos Aires geflohen ist, noch 1939. Und dann später eine Elisabeth Käsemann, die als junge Studentin nach Argentinien gegangen ist. Und beide haben eben auch in Argentinien dann mit der Militärdiktatur waren sie konfrontiert. Ellen Käsemann gehört zu den Verschwundenen und die Tochter von Ellen Marx ist auch eine der Verschwundenen der Militärdiktatur. Und das ist ein relativ hartes Thema, muss ich sagen.
Aber auch ein sehr spannendes Thema. Und damit können wir dann rechnen in 2 Jahren?
Ja, Sie haben gut aufgepasst.
Ich habe im Kopf heimlich mitgerechnet.
Ich hoffe ja, in 2 Jahren.
Frau Weihe, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Birgit Weihe, Autorin und Zeichnerin der Graphic Novel Root Girl, erschienen im Avant Verlag im Buchhandel für 26 Euro, nominiert für den Sachbuchpreis beim Preis der Leipziger Buchmesse. Morgen werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.